Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Im letzten Jahr feierte das 1965 neu gefasste deutsche Aktiengesetz seinen 60. Geburtstag. Das Deutsche Aktieninstitut, mit dessen Rechtsexperten Sven-Erik Hemeling ich sprach, hat dies zum Anlass für eine ausgesprochen kritische Bestandsaufnahme genommen. Hemeling sieht die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform des deutschen Aktienrechts, um dieses nicht zum Auslaufmodell werden zu lassen. Veränderungen seien vor allem in drei Bereichen notwendig: Revitalisierung der Hauptversammlung, Verbesserung der Aufsichtsratsarbeit und Erweiterung der Möglichkeiten von Unternehmen zur Eigenkapitalfinanzierung. Gerade Letzteres sei zwingend, um im Ausland etablierte Wege auch hierzulande gehen und damit die Abwanderung von Unternehmen aus der deutschen AG heraus verhindern zu können. So verweist er etwa auf At-the-Market-Kapitalerhöhungen.
Bei diesen At-the-Market-Programmen geht es letztlich darum, dass ein Unternehmen in die Lage gesetzt wird, nach Bedarf regelmäßig oder kontinuierlich an der Börse Kapital aufzunehmen. Und zwar eben nicht, dass jetzt die Hauptversammlung einmal ein großes Volumen und das geht sofort ganz in die Börse, sondern wie gesagt, kontinuierlich, was gerade für diese Unternehmen, die wachsen oder kontinuierlichen Bedarf haben oder in einer Phase sind, wo sie kontinuierlichen Bedarf haben, sage ich mal, hier Volumen aufnehmen können. Und zwar at the market, das heißt nach den jeweiligen Momenten, wo man jetzt an der Börse ist.
Ja, lieber Hemeling, ganz herzlich willkommen zu Paul am Puls und vielen Dank, dass ich heute im Deutschen Aktieninstitut mal zu Gast sein darf. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse und heute möchte ich mit Ihnen gern diskutieren, wie sich die deutsche Aktiengesellschaft institutionell verändern muss, um attraktiver zu werden. Im letzten Jahr, und das ist so ein bisschen ja der Aufhänger, feierte das Deutsche Aktiengesetz in seiner Neufassung aus dem Jahre 1965 seinen 60. Geburtstag. Wenn aber sogar das Deutsche Aktieninstitut diesen Anlass, ich sag mal, eher im Moll begeht und fragt, ob es sich um ein, Zitat, Auslaufmodell, Zitat Ende, handle, dann liegt offenbar was im Argen. Was gab den Anlass für Ihre kritische Bestandsaufnahme, die Sie im letzten Dezember gemeinsam mit White & Case vorgelegt haben? Und wer ist der größte Konkurrent, größte Gefahr für die deutsche AG?
Also erstmal vielen Dank, auch dass ich bei Ihnen hier bei Ihrem Podcast mitmachen darf. Ich sag mal, Sie haben es selbst gesagt, der Geburtstag ist natürlich immer ein Moment, wo man nochmal reflektiert, wo man sich Sachen ansieht. Und man muss natürlich auch sagen, beim Aktiengesetz, es liegen sehr, sehr viele Reformvorschläge vor. Die liegen schon lange auf dem Tisch. Jetzt auch zum Geburtstag hat sich schon weiter gefüllt. Uns ging es tatsächlich in der Untersuchung darum, wo der Markt das Aktienrecht sieht und welche Reformen wirklich dringend geboten sind. Und Konkurrent, ja, also ein großer, vielleicht sogar der größte, ja, ist sicherlich die niederländische NV.
Aha, also große Unternehmen, über die wir hier sprechen, überlegen, soll ich noch die deutsche AG wählen oder ich nehme eben die niederländische Rechtsform. Das sehen Sie als Gefahr.
Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass es eigentlich in der Hinsicht geht, es geht nicht nur um die Unternehmen, die lassen sich ja auch beraten. Von Banken, ja, Anwälten, es sind sehr viele Berater. Und wir haben ja auch mit diesen dann gesprochen, um hier bessere Einblicke zu bekommen. Und da war tatsächlich die Aussage sehr klar. Sie raten ab von der deutschen Aktiengesellschaft.
Mhm. Das leitet ja schon so ein bisschen zu der Frage über, wie Sie methodisch vorgegangen sind. Also Sie haben Interviews geführt.
Also als Basis haben wir erstmal eine Umfrage gestartet für die börsennotierten Unternehmen. Da haben wir die Leiterrecht hauptsächlich oder ähnliche Funktionen des DAX 40, MDAX, SDAX direkt angeschrieben. Dann sind wir darüber hinaus noch über die Börse München gegangen und haben da auch über dieses Segment M-Access, das sind eher kleinere börsennotierte Unternehmen. Das gleiche haben wir auch bei der Deutschen Börse, die hat einen Issue-Hub und da erreicht man auch General Standard, Prime Standard, Scale, die ganzen Segmente. Und auf dieser Basis haben wir dann wirklich auch fast 20 Expertengespräche geführt, was wirklich viel ist. Mhm. Auch sehr breit mit den verschiedensten Stakeholdern und konnten so tatsächlich auch eine gewisse Tiefe erreichen.
Jetzt plädieren Sie ja, Sie haben es schon erwähnt, für eine grundlegende Reform. Und wenn ich das richtig gelesen habe, besteht die hauptsächlich aus 3 Bereichen. Vielleicht fangen wir mal an und beginnen mit den Empfehlungen, die die Möglichkeiten von Unternehmen zur Eigenkapitalfinanzierung verbessern sollen. Bevor wir auf die Maßnahmen kommen, sehen Sie denn da eigentlich ein Problem? Gibt es bei deutschen Aktiengesellschaften sowas wie eine Eigenkapitallücke?
Also es geht nicht um eine generelle Eigenkapitallücke. Es ging uns, oder das, was uns, sage ich mal, die Studie für Informationen, deutlich gemacht hat, dass es hier um die Eigenkapitalbeschaffung geht. Und die spielt natürlich beispielsweise bei schnell wachsenden Unternehmen oder Unternehmen, die auf geänderte Marktumstände reagieren wollen, eine sehr erhebliche Rolle.
Also nicht insgesamt zu wenig, aber die Wege, an das Eigenkapital zu kommen, da sagen Sie, gibt es Verbesserungsbedarf. Wie sehen denn nun die Empfehlungen konkret aus?
Die Empfehlungen bei der Eigenkapitalfinanzierung gehen eigentlich alle darum, möglichst unkompliziert und schnell die Eigenkapitalfinanzierung in höheren Volumen zu ermöglichen, auch über die Börse. Hier ist zum einen natürlich Thema Schnelligkeit, der gesamte Prozess eigentlich von der ordentlichen Kapitalerhöhung, die muss ja erst die Hauptversammlung eingeladen werden und dann bis zur Eintragung des Handelsregisters, das können viele Monate sein, das ist einfach nicht schnell genug. Ja, und da gehen wir, setzen wir an, aber auch, ich weiß nicht, ob schon, wie weit Sie damit zu tun haben, diese ATM-Programme, die vor allem in den USA sehr, sehr, doch glaube ich, fast schon 30% inzwischen ausmachen. Die wollen wir auch in Deutschland ermöglichen. Bei diesen At-the-Market-Programmen geht es letztlich darum, dass ein Unternehmen in die Lage gesetzt wird, nach Bedarf regelmäßig oder kontinuierlich an der Börse Kapital aufzunehmen. Und zwar eben nicht, dass jetzt die Hauptversammlung einmal ein großes Volumen und das geht sofort ganz in die Börse, sondern wie gesagt, kontinuierlich. Was gerade für diese Unternehmen, die wachsen oder kontinuierlichen Bedarf haben oder in der Phase sind, wo sie kontinuierlichen Bedarf haben, sage ich mal, hier Volumen aufnehmen können. Und zwar at the market, das heißt nach den jeweiligen Momenten, wo man jetzt an der Börse ist.
Jetzt fordern Sie ja auch nochmal eine Modifikation des Bezugsrechtsausschlusses. Daran ist ja schon mal ein bisschen geprockelt worden, wenn ich das so sagen darf. Nämlich 2024 ist ja eingeführt worden, der Ausschluss bei einer Kapitalerhöhung von 20% des Grundkapitals. Vorher waren das 10%, die man nicht überschreiten durfte, um das Bezugsrecht ausschließen zu können. Warum meinen Sie, muss das noch weiter ausgehöhlt werden?
Also zum einen muss man gleich am Anfang sagen, also die Aktionäre haben natürlich Interesse am Erfolg des Unternehmens. Und die Maßnahmen, die ich ja Ihnen schon gesagt habe, Wachstumsunternehmen, da ist der Bedarf da. Und über diese Kapitalmaßnahmen entscheiden ja auch die Aktionäre. Also sie sind diejenigen, die darüber entscheiden. Und dann muss man natürlich auch sagen, es geht natürlich auch hier um den internationalen Vergleich. Wir wollen hier eine Wettbewerbsfähigkeit her oder schaffen, sage ich mal, um eine gewisse Angleichung zu schaffen. Und hier muss natürlich über die internationalen Gepflogenheiten angeglichen werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ans genehmigte Kapital denke, hier bei uns gibt es diese Beschränkung von 50% des Grundkapitals. Schweden hat gar keine gesetzlichen Grenzen. Ja, also wirklich keine. Und wir machen das dann per Satzung. Und da wollen wir den Anschluss, sag ich mal, finden. Denn eins ist klar, es ist doch besser, im deutschen Recht mehr zu ermöglichen, als die Unternehmen letztlich ins Ausland zu verlieren.
Jetzt gibt es ein zweites Maßnahmenbündel und damit verfolgen Sie das Ziel, die Hauptversammlung als Institution, so heißt es dort, bei Ihnen zu revitalisieren. Was darf man sich darunter vorstellen? Wie soll das geschehen?
Also letztlich geht es uns um eine Modernisierung natürlich. Revitalisieren ist dem geschuldet. Sie waren sicherlich auch schon auf einer Hauptversammlung. Durch das Risiko der Anfechtung der Beschlüsse wird schon aufgrund von kleinen Fehlern, um die zu vermeiden und nicht mehr den Anschein von kleinen Fehlern, sag ich mal, aufkommen zu lassen, gibt es eine sehr formalistische, langgezogene und ich sag mal so, unsere Hauptversammlungen haben den Charme eines Notartermins und das über viele Stunden. Und das wollen wir ändern. Und hier sind wir natürlich an dem Punkt Reform des Beschlussmängelrechts. Das ist Dreh- und Angelpunkt und da wollen wir auch ganz speziell am Auskunftsrecht ansetzen. Denn gerade bei den Antworten geht es natürlich darum, wenn jeder kleinste Fehler, dann ist man auch sehr vorsichtig. Und deswegen werden auch die Antworten juristisch wirklich vorab durchgeprüft und letztlich, man kann schon sagen, verlesen. Ja, und das ist natürlich weniger eine Debatte. Und genau hier sollten einfach nur wesentliche, also besonders schwere Fehler zur Anfechtung führen. Da glauben wir, dass hier sich schon was bewegen würde. Es gibt aber andere wichtige Punkte, wie das Freigabeverfahren, also das Verfahren, um möglichst schnell die Eintragung von Beschlüssen im Handelsregister zu ermöglichen. Das hat sich bewährt. Das sollte erweitert werden auf alle satzungseintragungspflichtigen Beschlüsse. Und auch vielleicht nochmal optimiert werden, dass es nochmal ein bisschen kürzer wird, wäre auch nochmal geholfen. Ja. Zum anderen haben wir sehr viele Nichtigkeitsgründe. Nichtigkeitsgründe sind die Gründe, wo wirklich automatisch, ohne dass jemand, sage ich mal, anfechtet, es zur Nichtigkeit führt. Und da haben wir sehr viele Formalien drin. Mhm. Und da müsste man wirklich die Nichtigkeitsgründe mal auf den Kernbestand reduzieren. Und dann sollte man auch versuchen, insgesamt die Rechtsfolge zu flexibilisieren. Es gibt ja sehr viele mögliche Fehler. Man muss sagen, zur Anfechtung tut jeder Verstoß, denkbare Verstoß gegen Gesetz oder Satzung grundsätzlich erstmal zur Anfechtung führen. Da kann man sich vorstellen, was für eine Anzahl von möglichen Fehlern im Raum stehen. Und hier ist die starre Alles-oder-Nichts-Prinzip ist einfach nicht zielführend. Mhm.
Jetzt gibt's ja auch von Ihnen nochmal die Forderung nach der Vorabeinreichung von Fragen. Das hatten einige Gesellschaften, so zum Beispiel Deutsche Lufthansa, schon mal praktiziert. Davon ist wenig Gebrauch gemacht. Würde das auch perspektivisch so bleiben? Würde das besser? Müssen sich die insbesondere Kleinaktionäre, die das Ganze ja beleben sollen, daran erst gewöhnen? Was ist Ihre Einschätzung?
Also natürlich müssen sich Menschen insgesamt an neue Optionen gewöhnen. Hier bei der Vorabeinreichung von Fragen muss man aber sagen, wir hatten es in der Pandemie, einfach durch die Pandemie bedingt, und es wurde sehr reichlich genutzt von Unternehmen. Hunderte von Fragen liegen teilweise ein. Man muss aber unabhängig vom Format sagen, dass natürlich auch bei nicht, auch wenn es die Option der Vorabeinreichung nicht gibt, gibt es viele Hauptversammlungen, wo wenig Fragen von Kleinaktionären gestellt werden. Das ist so. Es sind eher, glaube ich, auch Faktoren entscheidend, wie beispielsweise, was ist überhaupt Gegenstand der Tagesordnung? Ja, da muss man natürlich auch hinschauen. Und zum anderen muss man sagen, ja, in der Tat, es gab tatsächlich sehr wenige, die diese neue Option genutzt haben jetzt. Das liegt daran, dass sie tatsächlich sehr praxisuntauglich eingeführt worden ist.
In welcher Form?
Die Vorabeinreichung von Fragen steht in Kritik tatsächlich von beiden Seiten, von Aktionären wie auch Unternehmen. Also wirklich von beiden Seiten starken Kritik. Als Beispiel würde ich hier nennen, es ist zum Beispiel eine Verpflichtung der Vorabeinreichung der Fragen, dass die beantwortet werden vor der Hauptversammlung, schriftlich auf der Homepage. Von Aktionären wird befürchtet, dass gewisse Dinge nicht bei der Hauptversammlung stattfinden. Für Unternehmen ist es sehr aufwendig und natürlich wollen sie ja auch die wichtigen Themen in der Debatte haben. Ja. Und da schlagen wir einfach vor, dass hier eine Flexibilisierung erfolgt, dass die Beantwortung auch der vorab eingereichten Fragen, ähnlich wie wir es aus der Pandemie schon erlebt haben, auch in die Hauptversammlung getragen werden können.
Mhm. Aber ich frage mich dennoch so ein bisschen, inwiefern sich tatsächlich die Hauptversammlung wiederbeleben lässt und ob das nicht am Ende doch ich sag's jetzt mal, eine Showveranstaltung bleibt. Warum? Weil letztlich die Mehrheiten ja gebildet werden, vor allen Dingen durch die institutionellen Investoren, und die wiederum besitzen ja noch ganz andere Austauschmöglichkeiten mit den Unternehmensleitungen, die sie auch regelmäßig nutzen, was sicherlich auch in Ordnung ist. Also von daher frage ich mich, warum dieses Format Hauptversammlung so der Modernisierung bedarf aus Ihrer Sicht?
Also es ist natürlich absolut richtig. Die institutionellen Investoren haben andere Austauschmöglichkeiten und machen auch wirklich die Mehrheit der Stimmen oft aus. In der Regel würde ich sogar sagen. Aber das umso wichtiger ist es doch, die Hauptversammlung attraktiver zu gestalten. Offener, lebendiger Austausch und so, dass man auch als Kleinaktionär Lust hat und auch Zeit hat, daran teilzunehmen.
Mhm. Aber würden Sie denn, wenn wir jetzt mal auf diejenigen schauen, die noch jünger sind als wir beide, würden Sie denn glauben, dass die jüngere Generation überhaupt an so einer Institution, Präsenzhauptversammlung, klingt ja schon nicht so attraktiv, Spaß hat? Also kann man junge Leute für sowas überhaupt begeistern?
Also ich glaube, das ist keine Frage des Formats. Wir wollen ja auch deswegen ganz formatunabhängig die Hauptversammlung modernisieren. Wir haben uns auch von Anfang an für die Option der virtuellen Hauptversammlung eingesetzt. Uns geht es einfach wirklich genau darum, die Hauptversammlung lebendiger zu machen. Und damit wird sie attraktiver und natürlich hoffen wir, dass dann dementsprechend auch man viele Aktionäre dafür gewinnen kann.
Der dritte Bereich Ihrer Vorstellung, das ist die Verbesserung der Aufsichtsratsarbeit. Auch hier wieder zunächst die Frage, wo sehen Sie dort das größte Manko?
Also unsere Studie hat gezeigt, dass der Bedarf bei Unternehmen ganz unterschiedlich ist. Also ein generelles Manko lässt sich da nicht wirklich feststellen. Beim einen Unternehmen ist es die Größe des Aufsichtsrats und beim anderen zum Beispiel internationale Besetzung.
Wenn wir jetzt aber mal ins Detail schauen, was kann man dann ändern, wenn es so individuelle Problemstellungen gibt?
Wir schlagen deswegen vor, dass man, also zum Beispiel jetzt auf meine Beispiele bezogen, wir wollen, dass die Unternehmen mit ihren Aktionären selbst die Größe des Aufsichtsrats bestimmen können, auch unter Wahrung der Mitbestimmung. Aber wenn man sich vorstellt, dass große Unternehmen einen 20-köpfigen Aufsichtsrat haben, ist natürlich auch ein Stück weit die Arbeitsweise von so einem großen Gremium schwierig. Andererseits für andere Unternehmen, das zweite Beispiel, wir wollen, dass ein aktives und passives Wahlrecht auch für die Arbeitnehmer im Ausland geschaffen wird. Hiermit würden wir bei mitbestimmten Unternehmen über eine international besetzte Arbeitnehmerbank etablieren können. Es gibt aber auch noch weitere Forderungen, Klarstellung der Kompetenz des Aufsichtsratsvorsitzenden, auch die Reduzierung der Verjährungsfrist bei Haftungsfragen von 10 auf 5 Jahre. Also hier gibt es schon einige Stellschrauben, an denen man drehen kann.
In vielen Interviews, die in Ihrer Studie auftauchen, wird das Thema Mitbestimmung sehr kritisch gesehen. Teilen Sie die Einschätzung?
Also zu einem muss ich mal klarstellen, sage ich mal, die Interviewten, keiner hat die Abschaffung der Mitbestimmung gefordert. Das muss man einfach mal ganz klar feststellen. Und die Art und Weise, und wir natürlich auch nicht, um das vielleicht noch fragen
zu können.
Genau. Die Art und Weise, wie die Mitbestimmung in Deutschland gelebt wird, ist im Vergleich zum Ausland einfach besonders. Einerseits kann es sehr anstrengend sein, andererseits kann es zum Ausgleich von Interessen führen. Und gerade diese Beispiele, die ich auch vorhin genannt habe, bei internationalen Unternehmen besteht natürlich auch ein, wenn ein Teil der Mitarbeiterschaft nicht sich repräsentiert fühlt im Aufsichtsrat, dann ist es auch durchaus Konfliktpotenzial. Und das versuchen wir hier zu entschärfen.
Nun haben Sie ja noch tiefer in die Interviews reingeschaut und sprechen ja auch laufend mit den Unternehmen. Ist mein Eindruck richtig, dass man unabhängig jetzt von den Arbeitnehmervertretern alleine ist, ist nicht die Gewinnung geeigneter Persönlichkeiten, die also hier Zeit investieren, die viel Einsatz bringen müssen, ist die nicht schwieriger geworden?
Also die Gewinnung von Aufsichtsräten ist sicherlich ein wichtiges Thema, aber ich glaube, das Aktiengesetz selbst kann hier nicht viel tun.
Nee, aber ist denn der Eindruck richtig, dass man sich schwerer tut als früher für diese auch unterschiedlichen Facetten, in den letzten Jahren ja auch Nachhaltigkeit, also jemand, der sich damit auskennt, die Kompetenzanforderungen, das Kompetenzspektrum ist ja größer geworden, ne? Dass es da schwieriger ist, Aufsichtsräte zu finden, oder ist das nach Ihrer Einschätzung nicht so?
Ja, da muss ich sagen, darüber haben wir ja gar nicht gesprochen. Wir hatten uns ja speziell auf Aktiengesetz fokussiert und dementsprechend natürlich auch die Fragen auf das Recht bezogen. Von daher kam es da eigentlich tatsächlich zu keinerlei Ausführungen in dieser Hinsicht.
Jetzt nehmen wir vielleicht nur mal diese drei Bereiche. In der Studie steht ja noch mehr im Detail. Aber wenn Sie alles in allem nehmen, für wie realistisch halten Sie denn dann auch die Umsetzung dessen, was Sie vorschlagen? Es gibt ja so ein paar andere politische Projekte, mit denen man versucht, die Kapitalmärkte zu beleben, etwa die Kapitalmarktunion. Damit tun wir uns seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren enorm schwer. Was lässt Sie hoffen, dass es vielleicht zügiger zu der Umsetzung Ihrer Vorschläge kommt?
Also ich muss sagen, alle unsere Empfehlungen sind gut umsetzbar und grundsätzlich realistisch. Und das Beschlussmängelrecht als Beispiel hat es erfreulicherweise ja auch in den Koalitionsvertrag geschafft. Und wir rechnen auch, dass sich hier dementsprechend jetzt bald man wieder von diesem Thema hört. Aber Sie haben selbst gesagt, Kapitalmarktunion ist ja auch ein wichtiges Thema, auch des Aktienrechts. Hier gibt es gerade ganz intensive Anstrengungen.
Okay.
Ich sag mal, von der EU-Kommission, Tragebericht, Letterbericht, dann aktuell der Bericht von Cookies, Noyer, das E6-Format.
Also die Bestandsaufnahmen, die haben wir. Die Frage ist nur, ist die Politik willens und gibt es tatsächlich genug Druck aus diesem Bericht, aus den Bestandsaufnahmen auch was zu machen?
Ja, aber gerade die aktuellen Berichte, man beschäftigt sich aktiv mit Lösungen und von daher würde ich schon sagen, die Anstrengungen sind klar erkennbar. Mhm. Ich muss auch sagen, wer etwas ändern will, muss optimistisch bleiben.
Das ist vollkommen richtig. Haben Sie denn sozusagen positives Feedback auch aus dem politischen Raum ganz generell auf Ihre Studie bekommen?
Ja, die Studie haben wir generell, kam sehr gut an. Also sowohl als auch. Also sowohl aus der Praxis haben wir sehr schönes Feedback gekriegt, aber auch aus der Politik.
Im letzten Teil, wenn wir nochmal fachlich bleiben, muss ich noch eine Frage stellen, nämlich übergehend von der Institution der Aktiengesellschaft auf das Instrument der Aktie, wenn ich hier schon mal beim Deutschen Aktieninstitut bin. Die Zahl der Aktionäre in Deutschland ist 2025 so stark gestiegen wie nie, nämlich von rund 12 auf 14 Millionen. Dennoch gibt es natürlich ganz, ganz viele Bundesbürger, die überhaupt nichts mit Aktien zu tun haben. Deshalb meine Frage, ist das Glas aus Ihrer Sicht halb voll oder halb leer?
Also wir sehen die Entwicklung auf jeden Fall positiv. Und immer mehr Menschen erkennen die Vorteile der langfristigen, breit gestreuten und kontinuierlichen Aktienanlage und handeln dementsprechend. Das konnten wir verzeichnen. Insbesondere die Jüngeren haben in den letzten Jahren aufgeholt. Seit 2 Jahren haben wir mehr unter 40-Jährige als über 60-Jährige, die Aktien besitzen. Und das, obwohl die Demografie als auch die verfügbare Einkommen dieser Klasse etwas anderes vermuten lässt.
Dennoch gibt es ein paar Ungleichgewichte schon seit längerer Zeit. Wir haben unter den Aktionären mehr Männer als Frauen. Wie könnte man da eine Annäherung schaffen?
Also die Frühstartrente hat das sicherlich als Ansatz, wenn nämlich Jungen und Mädchen ab Geburt bei finanzieller Vorsorge systematisch gleich behandelt werden und bis zum 18. Lebensjahr positive Erfahrungen mit der Aktienanlage machen können, da wird sich dieser Unterschied stärker angleichen. Die Annäherung kann auch in Familien und in Schulen unterstützt werden. Wichtig ist hier, dass über die Geldanlage gesprochen wird. Mhm. Und auch die Frühstartrente soll ja auch bildungspolitisch begleitet werden, was gut ist.
Mhm. Ein zweites Gefälle, West-Ost-Gefälle. Ist Ihre Einschätzung, dass man auch das sozusagen einfangen kann mit den neuen Rentenvorschriften?
Also das Gefälle ist grundsätzlich Nord-Süd, aber beim Ost-West-Gefälle haben wir auch festgestellt, dass der Osten, im Übrigen auch die Frauen, aufholen. Mhm. Ja. Beim Ost-West-Gefälle lag der Anstieg im Osten bei über 30%, während im Westen unter 15%. Ja. Das ist auch schon sehr erfreulich. Und von den Ansatzpunkten ist genauso wie bei der Frage eben, breite, frühe Teilhabe über das Rentensystem muss gezielt aufgebaut werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, das würde ich sagen, Wichtigste.
Und wenn wir überlegen, was über diese Frühstarterrente hinaus noch getan werden könnte, vielleicht sogar müsste, um breitere Bevölkerungsschichten die Aktien näher zu bringen, wenn Sie da einen Wunsch frei hätten an die Politik oder an jemand anderen, wo würden Sie ansetzen?
Also der richtige Weg wäre die zusätzliche Nutzung von Aktien in allen drei Säulen der Altersvorsorge. Die Ansätze der Bundesregierung für eine Reform der privaten Altersvorsorge und die Einführung der Frühstartrente, die nahtlos in ein Altersvorsorgedepot übergeht, unterstützen wir daher natürlich. Sie sind ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wichtig ist, dass es eben keine Beitragsgarantien, keine Verrentungspflicht mehr gibt. Beides kostet Geld und schmälert den Ertrag für die Menschen. Und darüber hinaus muss man auch die Einführung eines steuergeförderten Anlagesparkontos, das Aktiensparen für, sage ich mal, die unterschiedlichen Lebensziele einfacher macht, durchaus sehen.
Jetzt sehe ich noch zwei, drei persönliche Fragen. Sie sind Jurist. Was war die Motivation, das zu studieren? Hätte es auch eine Alternative für Sie gegeben?
Also tatsächlich habe ich mich sehr früh für das Jurastudium entschieden, dass als die Entscheidung anstand, es keine Alternative mehr gab.
Ja. Und was fasziniert Sie am Thema Aktienrecht, mit dem Sie sich jetzt so intensiv beschäftigen?
Also insgesamt beim Recht war es schon immer die Komplexität und, sage ich mal, die dahinterliegenden Interessenausgleich, den ich sehr spannend gefunden habe. Und das Aktienrecht vereint natürlich das Recht und die Wirtschaft. Und mich hat natürlich auch immer begeistert, wie, sage ich mal, das Gesetz sich auf die Unternehmensentscheidungen alles eigentlich, sage ich mal, auswirkt. Und es ist natürlich auch ein sehr dynamisches Rechtsgebiet. Also nicht nur der Gesetzgeber, sondern auch Technik, Gesellschaft. Da wird einem nicht langweilig.
Ja. Und welche Rolle spielt die Aktie im Rahmen Ihrer privaten Geldanlage, wenn ich fragen darf?
Ist ein wichtiger Bestandteil, auch für mich privat. Wichtig ist einfach, dass man langfristig breit gestreut und kontinuierlich anlegt.
Jetzt zwei Fragen, die wir immer am Schluss stellen. Die Studierenden stehen ja bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man Ihres Erachtens mitbringen, um sich künftig auch in der Praxis zu behaupten?
Also Fachwissen ist wichtig, ist aber auch tatsächlich nicht alles. Analytisches Denken, Flexibilität helfen im Alltag sehr. Gut, Kommunikation im Team wird immer wichtiger. Und ich sag mal, gerade bei uns sind wir natürlich besonders wichtig. Wer komplexe Dinge einfach erklären kann, ist klar ein Vorteil.
Dann komme ich schon zur letzten Frage, die eigentlich keine Frage mehr ist, sondern bitte um eine Satzergänzung. Wir haben jetzt viel über Vorschläge gesprochen, Dinge anders zu machen, zu verändern, zu transformieren. Und wenn es jetzt einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Wandel aktiv gestalten. Es reicht nicht, nur Veränderungen, sage ich mal, zu beobachten. Und ich finde es auch spannend, Entwicklungen zu begleiten und Lösungen mitzugestalten.
Dann, lieber Herr Hemeling, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen heute. Ich wünsche Ihnen, dass Sie zumindest einige Punkte von dem, was Sie hier aufgeschrieben haben, umsetzen können, mit der Politik zusammen umsetzen können. Denn eine Wiederbelebung der Institution Aktiengesellschaft und auch des Instruments Aktie, das ist, glaube ich, etwas, was wir uns schon ganz, ganz lange in Deutschland wünschen, um auch weiter wettbewerbsfähig zu bleiben. Herzlichen Dank also für heute, für Ihre Punkte, die Sie gemacht haben bei Paul & Puls.